Wir hören den für heute vorgeschlagenen Predigtext aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Als sie kamen an die Stätte, die da heißt Schädelstätte, kreuzigten sie Jesus dort und die Übeltäter mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber sprach: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die Oberen spotteten und sprachen: Er hat anderen geholfen, er helfe sich selber, ist er der Christus, der Auserwählte Gottes. Es verspotteten ihn auch die Soldaten, traten herzu und brachten ihm Essig und sprachen: Bist du der Judenkönig, so hilf dir selber. Es war aber über ihm auch eine Aufschrift: Dies ist der Judenkönig. Aber einer der Übeltäter, die am Kreuz hingen, lästerten ihn und sprach: Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns. Da antwortete der andere, wies ihn zurecht und sprach: Fürchtest du nicht einmal Gott, der du doch in gleicher Verdammnis bist? Wir sind es zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, und es kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und die Sonne verlor ihren Schein, und der Vorhang des Tempels riss mitten in zwei. Und Jesus rief laut: Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sprach: Fürwahr, dieser Mensch ist ein Gerechter gewesen. Und als alles Volk, das dabei war und zuschaute, sah, was geschah, schlugen sie sich an ihre Brust und kehrten wieder um. Es standen aber alle seine Bekannten von ferne und auch die Frauen, die ihm aus Galiläa nachgefolgt waren, und sahen das alles. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, die Geschichte von der Kreuzigung von Jesus ist bekannt. Man kann verschieden dazu stehen. Die Beziehung zu Jesus und zu seinem Tod kann sehr verschieden aussehen. So wie die Menschen in der Geschichte selbst sehr unterschiedlich dazu standen. Schauen wir uns diese Menschen noch einmal etwas näher an. Und vielleicht überlegen wir in unserem Herzen, welchen Menschen oder welcher Gruppe wir damals am nächsten gestanden hätten oder jetzt am nächsten stehen. Fangen wir mit der Mehrheit an. Das ist das Volk. Es waren viele, die dabei standen. Das Volk stand da und sah zu, lesen wir. Bei Zusehen steht im Urtext das Wort Theoreo. Da kommt unser Wort Theorie her. Also etwas theoretisch betrachten, so aus einer gewissen Distanz. Etwas geistig betrachten oder auch ein Schauspiel betrachten. Und so heißt es am Schluss noch einmal, wenn wir das ganz wörtlich übersetzen: Und all die Volksmengen, die zu diesem Schauspiel gekommen waren, da steht Theorie, Schauspiel, Nachdem sie das Geschehene betrachtet hatten, theoretisch betrachtet hatten, schlugen sie sich an die Brust und kehrten zurück. Das waren also die, die überall hingingen, wo was los war. Gab es was auf dem Markt zu kaufen, waren sie dort. Trat jemand in der Festhalle auf, strömten sie hinein. Gab es eine Sportveranstaltung, waren sie begeisterte Zuschauer. War an der Kirche etwas los, besetzten sie rechtzeitig die ersten Reihen. Wurde jemand hingerichtet, ließ man sich das nicht entgehen. Und bei einer besonderen Hinrichtung war man natürlich besonders betroffen und schlug sich an die Brust. Also die, die überall hingingen, wo mal richtig was los war, spannende Unterhaltung suchen. Damals live, heute auch vor dem Fernseher oder im Internet. Ja, nichts verpassen, wo was los ist. Ganz anders die Bekannten von Jesus. Die waren nicht bei den neugierigen Gaffern. Die waren weiter weg. Auch innerlich weiter weg. Die konnten überhaupt nicht fassen, gar nicht einordnen, was da auf einmal geschehen ist. Jedenfalls im Augenblick nicht. Sie konnten es auch noch nicht anwenden auf ihr Leben, obwohl sie Jesus so liebten und ganz hoch verehrten. Sie standen hilflos im Hintergrund. Die Gruppe, die am meisten auffällt, das sind die Spötter. Einmal die Soldaten. Da steht im Urtext ein Wort, das meint, mit jemandem sein Spielchen treiben. Klar, wenn dieser angebliche König der Juden so nackt und hilflos am Kreuz hängt und nichts machen kann, dann lädt das schon ein zum Spott. Eine willkommene Abwechslung im grauen Alltag der Soldaten. Mit so einem wehrlosen, frommen Spinner kann man es ja machen. Aber der Urtext zeigt, viel mehr und viel länger haben die führenden Juden, die Obersten, ihren Spott getrieben. Und da steht ein Wort, das meint, überheblich über jemanden die Nase rümpfen, ihn auslachen. Ha, am Kreuz wird doch sichtbar, dass an dem Jesus nichts dran ist. Es war äußerlich nichts dran, er war völlig nackt. Dass der Gekreuzigte bei uns immer mit einem Lendentuch dargestellt wird, entspricht wohl nicht der Wahrheit. Das hat auch nichts mit Anständigkeit zu tun oder mit dem Schamgefühl unserer Kirche oder der frommen Christen, sondern das geht auf den Erlass eines frühen Papstes zurück. Man sollte nicht mehr sehen, dass Jesus beschnitten war, Jude war. Also es gibt auch die frommen Verschleierer. Vielleicht wäre ja sonst im Dritten Reich jemandem aufgefallen, dass nicht nur die Juden in den Gaskammern, sondern auch der Mann am Galgen auf Golgatha beschnitten war. Und dass wir mit den Juden dasselbe gemacht haben, was die Römer mit dem König der Juden gemacht haben. Und dass es da Zusammenhänge gibt. Bis heute kein Volk oder kein Land eines Volkes wird so häufig verurteilt, schuldig gesprochen wie die Juden, das Volk Israel, der Staat Israel. Das hängt zusammen. Aber das wollen viele nicht sehen. Wir verschleiern das. Es gibt diese frommen Verschleierer. Zumindest sind sie dann aufgekommen. Buchstäblich nichts dran an dem Jesus. Aber Gott begegnet uns in ihm unverschleiert. Da ist kein Schleier, sagt, das ist meine Liebe, so habe ich meinen Sohn gegeben, ganz und total. Gott nimmt den Schleier weg auf Golgatha. Jeden Schleier, dass uns die Augen aufgehen. Was waren natürlich die? Die haben nichts gesehen, obwohl sie alles gesehen haben. Die konnten nur spotten. Anderen hat er geholfen, aber das Nächstliegende, sich selber helfen, kann er nicht. Also kann das doch gar nicht der Messias sein. Und wir haben recht, wir sind die Überlegenen, also können wir die Nase überlegen über ihm rümpfen. Auch der eine Verbrecher am Kreuz hat gespottet, gelästert, gründlich und lange, sagt der Urtext. Klar, wenn man am Galgen angenagelt ist, dann hat man bloß noch den Mund frei. Und damit kann man entweder fluchen oder beten. Und es gibt Situationen, in denen man nur noch fluchen oder beten kann. Dann sollte man sich gut überlegen, was man davon tut. Bist du nicht der Christus, dann hilf dir und uns. Wenn es einen Gott gibt und wenn du von Gott bist, na, dann kann das Gott doch wohl nicht so zulassen, dass du hier hängst und dass wir hier alle umkommen, oder? Gott auf der Anklagebank. Wenn er da ist, soll er gefälligst helfen. Von eigener Sünde, von eigener Schuldhaftigkeit oder dass die Rettung vom ewigen Tod noch viel dringender ist als die zeitliche Hilfe und Rettung. Davon wissen sie nichts, diese Spötter. Davon wollen sie nichts wissen, selbst wenn sie schon selber am Kreuz hängen und verurteilt sind. Wie reagiert Jesus auf diesen Spott? Gar nicht. Bis heute. Spott, den gibt es auch in der Kirche. Von Christenlehrerkindern angefangen, über Konfirmanden, über Gottesdienstbesucher bis hin zu kirchlichen Mitarbeitern und Pfarrern. Ich habe das genug erlebt und mitbekommen. Wie auch sie über geistliche Sachverhalte lästern, die sie überhaupt gar nicht selber kennen und verstehen. Das tut weh und hat sicher auch Jesus wehgetan. Aber auch mancher von uns hat schon erlebt, wie sein Glaube verspottet wird, wie er verspottet wird wegen Jesus, dass er an den noch glaubt oder überhaupt glaubt. Und dann darfst du wissen, Jesus hat auch das ertragen. Er kennt das. Er hat es mitgetragen am Kreuz und du bist ihm gerade in solchen Situationen sehr, sehr nah. Sehr nah. Bei den Soldaten bleibt noch nachzutragen, dass sie seine Kleider unter sich verteilt haben. Ja, man kann auch Profit, man kann materiellen Nutzen aus Jesus und aus seiner Kreuzigung ziehen. Ein dunkles Kapitel durch die ganze Kirchengeschichte hindurch, bis zu uns heute. Von Jesus profitieren, indem man etwa Politik als christlich verkauft. Oder Jesus als fromme Beilage für diverse Feste. Oder sein Galgen als Schmuckmotiv. Kann man viel Geld mit verdienen und sich selber noch mit Schmücken einen Schönheitspunkt dazugewinnen. Oder Geschäfte mit frommen Texten und Liedern und Musiken und Lobpreis. Profit aus Jesus ziehen, gewinnen. Oder, das gibt es natürlich auch, geht es in dem allen wirklich um das Bekenntnis zu Jesus und um Hilfen, ihm nachzufolgen. Ich will das niemandem absprechen, aber man darf auch und muss auch mal diese Fragen stellen, bei dem allen, was wir so tun, mit dem Kreuz, mit Jesus. Wenden wir uns noch zwei einzelnen Männern zu, wie sie zu Jesus stehen. Das heißt, der eine, der stand nicht, der hing, wie Jesus am Kreuz. Aber er lästert nicht, sondern erhebt Einspruch dagegen, weil er noch Ehrfurcht vor Gott hat. Etwas Seltenes heute. Und weil er Ehrfurcht vor Jesus hat und weil er weiß, über Gott, über Jesus, über heilige Dinge lästern, ist eigentlich unmöglich. Das zeugt von einer absoluten Dummheit und himmelschreienden Arroganz Gott gegenüber. Menschen, die über Gott und göttliche Dinge lästern können, wissen überhaupt nicht, wer sie sind und wer Gott ist. Aber dieser eine Verbrecher, der weiß noch etwas davon. Und er bekennt seine Sünde. Er bekennt, dass seine Strafe, sein Gericht gerecht ist. Und er hat nicht nur Sündenerkenntnis, er hat auch Glauben an Jesus. Ausgerechnet er, der nichts vorweisen konnte, gar nichts, der vor Gott nichts geltend machen konnte, gar nichts, außer seine Not und seine Verlorenheit. Dieser Verbrecher, vermutlich ein Raubmörder, war der Einzige in dem ganzen Geschehen, der glaubte, dass die Überschrift über dem Kreuz stimmt. Jesus, der König der Juden. Er glaubte tatsächlich, dass dieser sterbende Mann eines Tages ein Königreich besitzen wird. Dass er das Kreuz mit dem Thron tauschen wird und die Nägel mit einem Zepter. Jesus, denke an mich, erinnere dich an mich, wenn du in dein Reich kommst, wenn du in deine Königsherrschaft kommst, wirklich. Diese Bitte setzt ja voraus, dass Jesus auch nach seinem Tod Handlungsmöglichkeiten hat, dass er da lebt. Dass das mit seinem Tod nicht aus ist. Diese Bitte setzt im Grunde genommen die Auferstehung von Jesus voraus und sogar noch seine Wiederkunft, dass er sein Reich errichtet auf der Erde. Und Jesus, der bis dahin geschwiegen hatte zu allen anderen Kommentaren, er lässt dieses Gebet nicht einen Augenblick unbeantwortet. Du kannst dich drauf verlassen, wahrlich, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus verspricht mehr, noch mehr, als er gebeten wurde. Er will nicht erst an ihn denken, wenn er in sein Reich kommt oder seine Königsherrschaft aufrichtet, sondern sofort, sofort, heute. Bindung an Jesus, die Beziehung zu Jesus wird nicht durch den Tod unterbrochen oder abgebrochen. Übrigens, mit Christus im Paradies sein, das ist noch nicht die Auferstehung des Leibes, von der die Bibel dann spricht. Auch wenn Jesus sagt, heute ist 3 Tage später auferstanden. Ja, das ist noch etwas anderes. Das ist, ich sag mal, eine volle Gemeinschaft mit Jesus im Geist, ist eine Art Zwischenzustand, ehe dann die Auferstehung kommt. Aber eben schon nach dem Tod sofort bei Christus sein. Das sagt doch Paulus, das ist so. Der Erste, der durch Jesus gerettet wurde, war dieser Verbrecher. Und er hatte 3 Dinge, die wir, du und ich, auch brauchen, um gerettet zu sein, um überhaupt Christen zu sein. Erstens, ein Bewusstsein davon, wer ich bin, Gott gegenüber und wer Gott ist. Zweitens, die Einsicht, vor Gott stehe ich mit leeren Händen. Ich habe nichts vorzuweisen. Und ich brauche nichts vorzuweisen. Und drittens, das Vertrauen, Jesus ist Herr. Selbst wenn das zurzeit überhaupt nicht danach aussieht, da war nichts von zu sehen, dass Jesus Herr ist, gar nichts. Jesus ist Herr, er ist König, ihm vertraue ich ganz, ihm vertraue ich mich ganz an, auf Gedeih und Verderb. War dieser Verbrecher nun ein Musterchrist? Gar nicht, er war ein Minimalchrist. Minimalchrist. Vieles, was zum Christsein normalerweise dazugehört und für uns alle dazugehört, konnte er gar nicht empfangen und gar nicht mehr tun. Er konnte sie nicht mehr taufen lassen. Er konnte nicht mehr den Heiligen Geist empfangen. Und nicht mehr das neue Leben von Jesus, in dem er sich dann hätte bewähren sollen, bis er eben stirbt oder bis Jesus kommt und ihn holt. Er wurde gerade so, so schnapp ab vor dem Tod gerettet, kam gerade so durch, das gibt es. Das gibt es. Aber für alle, die nicht am Kreuz hängen und in 3 Stunden tot sind, gelten auch die 3 Dinge, die dieser Mann nicht mehr tun konnte oder empfangen konnte. Also da gilt auch, lass dich taufen, empfange den Heiligen Geist und bewähre dich in dem neuen Leben, das Jesus dir gibt, dass man etwas davon ablesen kann. Bleibt noch einer zur Betrachtung. Im Unterschied zu allen anderen, zum Volk und den Verbrechern, war er ein Heide. Er hatte also von Gott und Bibel und so wahrscheinlich überhaupt keine Ahnung. Aber als dieser Hauptmann sah, wie Jesus starb, erkannte er, dass Jesus etwas mit Gott zu tun hatte. Und er erkannte auch etwas von Gott. Hier steht, er pries Gott, er verherrlichte Gott, er gab Gott die Ehre, dieser Heide. Und bekannte, dieser Mensch war wirklich ein Gerechter. Zu mehr reichte es noch nicht, aber es war viel mehr, als die Priester und all die Frommen erkannt haben. Viel mehr. Vielleicht ist er später noch zum vollen Glauben gekommen, wir wissen es nicht. Aber wir sehen hier, manchmal erkennt ein völlig Außenstehender die Dinge Gottes viel eher und viel besser als so mancher Eingeweihte und Fromme, der schon immer dabei war. Zu welcher Menschengruppe hätten wir wohl damals gehört oder gehören wir heute? Zu den Zuschauern, die überall dabei sind, wo was los ist? Und vielleicht auch nur dann in der Kirche sind, weil wenn dort ihrer Meinung nach etwas los ist, eben, wenn es sich lohnt. Und nach einer oberflächlichen Betroffenheit gehen sie wieder nach Hause, so wie sie auch gekommen sind. Und das war's. Oder gehören wir zu denen, ich hoffe nicht, die sich über Gott und Jesus und heilige Dinge erheben können und lästern können, ihren Spott treiben? Oder gehören wir zu denen, die verspottet werden wegen ihres Glaubens? Zu denen, die irgendwelchen materiellen oder egoistischen Nutzen ziehen wollen aus Jesus und aus seinem Kreuz? Geht auch bis dahin, dass man sagt, Jesus hat sich darum zu kümmern, dass ich gesund und reich bin und mir es immer gut geht. Dafür ist er da. Es ist auch nicht viel anders, als seine Kleider sich aneignen. Wenn es nur darum geht. Einfach so materiellen Nutzen draus ziehen. Oder gehören wir zu den Bekannten im Hintergrund, die noch gar nicht richtig verstehen, aber eine große Liebe zu ihm haben? Ihm auch treu sind, so wie sie es können? Oder zu den wenigen, hier war es nur einer, es scheint also eine Minderheit zu sein, die wissen, dass sie Sünder sind, beziehungsweise gesündigt haben. Und die wissen, dass sie vor Gott nichts vorweisen können, gar nichts, aber auch nichts vorweisen müssen. Können wir uns sparen? Die einfach Jesus vertrauen und sich Jesus anvertrauen. Mit ihnen kann und wird Jesus zum Ziel kommen. Allem Augenschein zum Trotz. Vielleicht gehört auch mancher sozusagen zum Hauptmann. Er weiß schon, Jesus ist was Besonderes, das ist was Echtes und er ehrt Gott auch schon, bekennt Jesus irgendwie vor anderen das jedenfalls, was er von Jesus verstanden hat schon? Und wo das der Fall ist, wird Gott das anerkennen. Und er wird es wachsen lassen, dass er mehr erkennt von ihm. Es hat ja schon was angefangen. Was tat Jesus? Er vergab den Menschen und übergab sich selber Gott. Und genau das will er auch heute mit uns tun. Er vergibt uns und möchte uns zusammen mit sich selber zu Gott bringen. Genau dafür starb er. Und genau dafür ist er von den Toten wieder auferstanden. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.